HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Volker Weiker, Draufhalter. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Volker Weiker, Sie sind ein vielfach ausgezeichneter Regisseur für Live-Sendungen. Und das, ob für die ARD, ZDF, Dreisat, RTL, Premiere, ProSieben oder Sky. Ich habe in der Aufzählung, bin ich jetzt nicht vollständig, da kommen noch ein paar mehr dazu. Sie haben einen Grimme-Preis bekommen für die Bildregie bei der Berichterstattung über den 11. September 2001 für RTL, als die Flugzeuge in den Tower rasten, also erst das eine. Wissen Sie noch, was Sie da gemacht haben?
Weiß ich ganz genau, zu dem Zeitpunkt bin ich wahrscheinlich die Aachener Straße entlang gefahren und habe einen anderen Darmstädter, nämlich den Kollegen Matthias Alberti, der damals noch in der Unterhaltung von RTL arbeitete, zurück zum Sender gefahren, also sprich RTL, weil ich danach auf dem Weg hätte sein sollen zu einem Champions-League-Spiel auf Schalke gegen Panathinaikos Athen. Und als ich den Matthias gerade abgesetzt habe, klingelte das Telefon, da war der Hans Mahr dran, damals der Informationsdirektor von RTL, der sagte, wo bist du? Ich brauche einen Bildführer, der Mann ist und war Österreicher. Und
dann ein Bildführer?
Ja, das ist unter uns so der, das hat der mal, glaube ich, entwickelt, so der Bildführer. Und dann sage ich, ja, ich stehe vor der Tür, sagt er, komm rein, hier ist, in New York ist was passiert, hier sind Flugzeuge geflogen in den Tower. Und dann bin ich runter und sah auf dem Weg in die Regie, ist mir der Peter Klöppel entgegengekommen und dann ging das los. Ja.
Peter Klöppel hat moderiert an dem Tag. Er hat später gesagt, dem Regisseur Volker Weiker und dem ganzen Nachrichtenteam gebühre tiefste Anerkennung für ihre Arbeit im Hintergrund. Ohne diese Teamleistung wäre er im Studio zum Scheitern verurteilt gewesen. Können Sie uns mal beschreiben, was meint er damit? Wie läuft die Maschinerie im Hintergrund?
Also normalerweise ist ja eine Nachrichtensendung eigentlich ein geplantes Ereignis. Man weiß genau, was erwartet uns an dem Tag an Nachrichtenlage. So wird das vorbereitet. Es gibt dann immer wieder neue Sitzungen und man erneuert das. Man nimmt Altes raus, wenn sich was Aktuelles ereignet hat. In dem speziellen Fall wussten wir überhaupt gar nicht, was auf uns zukommen würde. Es gab diverse Feeds, also Bilder, die bei RTL im Newsroom aufgelaufen sind von unterschiedlichen Nachrichtendiensten. Oft auch identische, oft auch welche, die erst bei dem einen und dann bei dem anderen gelaufen sind. Das war das erste Ereignis.
Also wir kennen die Bilder. Das Flugzeug fliegt rein.
Genau. Das war ja das
Menschen erste. Springen aus dem Fenster.
Ja, aber genau da kommen wir zum Punkt. Das war das erste Ereignis, wo die Flut der Bilder immer mehr wurden. Das heißt, urplötzlich hat der ein Handybild angeboten, der ein Filmchen hier gemacht. Jeder hat ja mittlerweile die Option, bewegte Bilder zu machen und daher kam ja plötzlich diese Masse an Bild. Und ich habe dann relativ schnell versucht zu sagen, okay, wir müssen irgendwie versuchen, ein Programm zusammenzustellen, was immer wieder die neuesten Bilder liefert, aber gleichzeitig für die, die später einschalten, immer wieder eine Chance bietet, zu begreifen, was ist denn überhaupt passiert. Meine einzige Prämisse war dabei zu sagen, okay, wir versuchen die brutalen Bilder, wie Sie eben gesagt haben, Leute springen aus dem Fenster, rauszuhalten weitgehend. Und ich habe dann einen Kollegen geholt oder holen lassen, der eine Maschine bedient hat, EVS nennt sich das, wo man dann so Bilder aufzeichnen und auch wieder live vorausspielen kann. Wo ich gesagt habe, okay, wir müssen da so eine Art Package immer wieder zusammen machen und erneuern, aber auch immer wieder die Geschichte erzählen. Habe sehr schnell mit Bild in Bild gearbeitet, um zum einen so diesen ruhigen Anker im Studio zu haben, Peter Klöppel, und auf der anderen Seite auch immer wieder Bilder zu zeigen. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir da das ganz ordentlich gemacht haben. Ja, das hat ja alles von den Bildern her, war das ja wie ein grotesker Hollywood-Streifen. Man hat ja solche Bilder kannte man ja eigentlich nur vom Film. Und das war eine sehr unwirkliche Situation.
Bitter muss man sagen, das hatte eine neue Qualität.
Aber der Versuch, damit umzugehen, hat uns ja trotzdem in der Situation getroffen, wie wir persönlich emotional davon berührt sind. Und da kommt halt der Punkt auf, was wird zur Gefühlsduselei, was ist sozusagen noch eine Nachricht, welche Bilder generieren einen Mehrwert, was ist noch erklärend und was ist schon zu katastrophal. Sie fällen eine Entscheidung, das Bild ist auf dem Schirm und ist schon auf dem Weg zum Mond. Das holen Sie nicht mehr zurück.
Anscheinend haben Sie die richtigen Entscheidungen getroffen, denn Sie sind mit dem Grimme-Preis dafür ausgezeichnet worden. Welche Eigenschaften brauchen Sie denn am nötigsten für Ihre Arbeit? Sie haben gerade gesagt, Sie müssen schnell entscheiden, aus dem Bauch heraus entscheiden.
Ich glaube, man muss eine gewisse Gelassenheit haben für den Job. Ich glaube, man muss es ernsthaft, aber nicht ernst betreiben, was ein gewaltiger Unterschied ist. Man muss wissen, was man da will, eine Haltung haben. Man kann die sicherlich nach jeder Sendung überprüfen, diese Haltung, aber man muss sie zumindest, solange die Sendung eben läuft, muss man sie haben. Und sie müssen für die Mannschaft eine verlässliche Figur darstellen. Also sie können nicht sprunghaft ständig irgendwie was anderes wollen, nicht in der Lage sein, das der Mannschaft mitzuteilen, was sie da gerne möchten.
Und Mannschaft, meinen Sie Ihr Team?
Manchmal meine ich Team, meine ich Kameraleute, meine ich all die, die an der Produktion beteiligt sind. Und da geht es einfach darum, dass die genau wissen, da oben sitzt einer, der hat das Lenkrad in der Hand und der weiß, in welche Richtung wir fahren.
Volker Weicker, Sie haben auch die Bilder im Fußball-Weltmeisterschaftsfinale 2002 in Japan für diese Bilder gesorgt. Deutschland gegen Brasilien. Es ging nicht so gut aus wie beim letzten Mal. Brasilien wurde Weltmeister, Deutschland wurde nur Zweiter, leider. Kurz vor dem Anpfiff des Finales, die deutsche Hymne war gerade, glaube ich, gestartet, brach im Regieraum das Mischpult zusammen. Nun stelle man sich vor, wie viel 1,5 Milliarden Menschen weltweit schauen jetzt zu und dann bricht dieses Mischpult zusammen. Was hat Volker Weicker gemacht?
Ja, was hat Volker Weicker gemacht? Die Story fängt einen ganz kleinen Moment früher an. Wir waren einen Tag vorher schon da und hatten mit Anastasia, die hat da den Show-Act gemacht, geprobt. Und mir war bei der Probe aufgefallen, dass das Mischpult nicht immer direkt auf das reagiert, was man von dem Ding will. Das habe ich auch gesagt. Und dann hieß es, nee, wir müssen schon mit der Technik arbeiten. Wir waren die Letzten, die noch da waren. Alle anderen Stadien waren schon abgebaut und schon teilweise auf dem Weg nach Hause. Ich habe gesagt, hier, wir sind hier in Japan, das ist ein japanisches Produkt. Es wird doch wohl möglich sein, hier so einen Mischer aufzutreiben. Aus vielerlei Gründen ging das nicht. Make a long story short, das Ding blieb halt tatsächlich da stehen. Und am nächsten Tag ging halt das Spiel los. Es sollte losgehen. Das Mischpult bricht zusammen und die hatten schon zumindest dafür gesorgt, dass es eine kleine Notmischsituation gab, aber die war mit sehr, sehr kleinen Knöpfchen ausgestattet, muss ich das so vorstellen. Normalerweise spielen sie Klavier auf den Knöpfen. Auch muss noch dazu sagen, ich schneide da selber bei dem Fußball, also kein Bildmischer dabei. Und plötzlich haben sie das Klavier nicht mehr vor sich und die Monitore, die sie sehen können, sondern sie sitzen 90 Grad verdreht an einer kleinen Wand vor relativ kleinen, von einem kleinen Kästchen mit noch sehr viel kleineren Knöpfen, als sie es gewohnt sind. Und da können sie eben nicht mehr blind draufdrücken. Dann passierte das insgesamt 4 Mal über das Spiel gesehen. Wir hatten großes Glück, dass es nie dann passierte, wenn entscheidendes, sprich Tor, gefallen ist zu dem Zeitpunkt. Aber das war die Situation und am Schirm zu Hause hat es keiner gemerkt. Also von daher, ja, ich habe das auch danach nicht an die große Glocke gehängt, diese Situation, auch nicht gegenüber dem Produzenten, den da madig gemacht. Das passiert eben, aber das wurde dann irgendwann später von anderen erzählt und dann kam es wieder als Bumerang auf mich zurück. Ja, und da ist mir dann ins Knick gefahren, dieser Bumerang.
Warum als Bumerang? Das ist doch eine wunderbare Leistung, wenn ich weiß, der Volker Weicker macht das schon. Da kann passieren, was will.
Ja, das würde ich, ohne selbstbeweihräuchern zu sagen, würde ich mir da auch auf die Schulter klopfen. Das kann man schon machen. Dennoch ist es so, ich hätte die Erwartung gehabt, das war dann auch noch am 30. Juni, am 1. Juli hatte ich Geburtstag. Man hätte mich sozusagen auf dem Schild wie im Asterix-Heftchen aus dem Stadion raustragen müssen von Produzentenseite, aber das ist eben nicht geschehen. Man hat sich dann an Kleinigkeiten über andere Sachen aufgeregt und dann ist dann von meiner Seite bedauerlich die Zusammenarbeit dann auch dann langsam auseinandergegangen. Aber ich habe mein Endspiel gemacht, das war auch noch eine deutsche Beteiligung, so oft kommt es ja nicht vor und hatte da großen Spaß. Es war eine der großartigsten Dienstreisen, die ich je in meinem Leben gemacht habe mit einer grandiosen Mannschaft und wir hatten 6 Wochen riesigen Spaß. Also unvergessen noch bis heute und ist auch immer noch für viele ein prägender Moment in ihrem Berufsleben gewesen, auch für mich.
Ich bleibe noch mal ein bisschen beim Fußball, denn es gibt eine Szene, die kennen wir alle, die berühmte Torszene. Das Tor fällt um. Champions League, Halbfinalspiel, Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Moderatoren waren Marcel Reif und Günter Jauch. Was ich nicht wusste, Volker Weicker war der Bildregisseur. Und Die beiden haben sich wunderbar durchgehangelt. Das Tor fiel um. Es dauerte 76 Minuten, bis das Spiel anfing. Was haben Sie gemacht?
Man muss dazu wissen, dass wenn Fußball übertragen wird, es so ist, dass in der Regel die Bilder, die man zu Hause sieht, von der Nation erstellt werden, in der das Spiel stattfindet. Das heißt, wenn in Deutschland gespielt wird, machen deutsche Leute das Weltbild. Und wenn in Spanien gespielt wird, machen das die Spanier. In dem Fall hatten die Spanier das Recht am zweiten Spiel. Das war in Turin. Das hat damals noch Premiere gehört, heute Sky. Und die wollten logischerweise das nicht hergeben, dass das nochmal woanders läuft. Sondern die haben gesagt, okay, dann müssen ja alle im Endeffekt bei uns gucken, sofern sie dann einen Decoder haben. RTL konnte nichts anderes machen, weil die Werbung an das Fußballspiel gekoppelt war. Und wir hatten drei Kameras und zwei im Studio und haben dann mit diesen drei Kameras diese 78 Minuten überbrückt. Jetzt muss man dazu wissen, ich
waren
bin...
Waren 76 oder 78?
76. 76, ich habe nicht im Kopf, es wäre mir auch wurscht.
Hätte war lang.
20 sein können, ja. Aber der Punkt ist, das geht natürlich in dem Moment, wo Sie zwei exzellente Leute am Mikrofon haben, und das hatten wir. Und es hat damit was zu tun, dass ich sehr gute Kameraleute dabei hatte und ich mit dem Günther als auch mit dem Marcel gut befreundet bin, also über den Job hinaus, und wir auch einen Humor an vielen Stellen teilen. Und dann weiß man auch plötzlich, der reagiert auf ein bestimmtes Bild, und dann habe ich halt angefangen, diese ganzen Bilder zu suchen. Die Hunde, die dicken Männer, die Hilflosigkeit, den Dilettantismus.
Die Hunde und die dicken Männer?
Ja, da sind Hunde über den Platz gelaufen. Dackel, Mischlingshunde, Menschen mit großer Leibesfülle, noch größer als meine eigenen, und haben versucht, per Telefon irgendwie zu helfen. Aber ich glaube, viele waren einfach nur ratlos und haben sich wichtig gemacht. Am Ende des Tages waren wir in Deutschland, zumindest die Menschen, die zu dem Zeitpunkt vor dem Schirm versammelt waren, die einzigen, die das gesehen haben, weil das gab es ja woanders nicht. Denn die Spanier haben das andere Spiel übertragen, und alle Nationen, die ebenfalls dieses Spiel gern übertragen hätten, sind logischerweise dann wahrscheinlich auch woanders hingegangen. Also das ist ein Ereignis. Haben wir exklusiv.
Hunde und dicke Männer.
Hunde und dicke Männer und kleine Menschen mit Hämmerchen. Und den legendären Satz, nie hätte ein Tor dem Spiel so gut getan wie heute.
Ja. Wir möchten gleich weiter über Bilder im Fernsehen reden. Und nicht nur darüber, wir reden noch über einiges andere mehr, Volker Weiker. Wir haben aber auch Töne, musikalische Töne. Sie haben Musik mitgebracht, Lieblingsmusik. Zum Beispiel Alles neu von Peter Fox oder Peter Fox.
Das ist ein deutscher Junge aus Berlin, deswegen heißt er Peter.
Der nennt sich auch Peter. Naja, es kann sein.
Der heißt Peter Fox, ja.
Dass er sich Peter nennt, aber er nennt sich Peter. Peter Fox. Was gefällt Ihnen daran?
Was ich an der Platte ganz speziell gut finde, ist, dass sie klassische Instrumente hat. Für eine Pop-Rock-Platte ist das ein großes Novum. Die ist großartig arrangiert, eine sensationelle Platte. Ich habe mit ihm und auch mit seiner Formation Seed bei vielen Anlässen zusammenarbeiten dürfen und schätze das, was der da macht, und auch die Art und Weise, wie er mit Musik umgeht und wie er speziell diese Platte, wie ich weiß, auch gegen viele Widerstände durchgesetzt hat und gemacht hat. Und was er da musikalisch gemacht hat, finde ich großartig. Ist eine großartige Musik.
Wenn's ihm nicht gefällt, mach neu. Ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer. Bye, bye, ich muss hier raus, die Wände kommen näher. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo's hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Volker Weiker, einem Darmstädter Bub. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Kommen wir nochmal zu den schönen Sportbildern zurück, denn sonst würde ja sozusagen der Eindruck sich verfestigen, dass Sie nur Fußballübertragungen machen und Katastrophen auf dieser Welt. So ist das nicht. Sie haben zum Beispiel auch Sven Hannawald in Szene gesetzt. Der ist nie so schön geflogen wie unter Ihrer Regie. Worauf achten Sie beim Skispringen? Also wie machen Sie das, dass der Hanawald da so schön fliegt?
Also man muss dazu sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann übertragen durften, war das ja damals schon, also wir schanzen dann immer so ein Klassiker über die Winterzeit zwischen den Feiertagen bis zum 6. Januar und hatte sich in der Art und Weise, wie es übertragen wurde, relativ verfestigt über die Jahre. Das passiert halt immer, wenn man etwas lange macht, dass man so ein bisschen den Blick verliert. Das ist nun mal so, das ist bei mir ganz genauso, bin ich ganz sicher. Aber da hieß es, wir wollen uns was Neues einfallen lassen und für mich war die Idee relativ einfach. Es geht beim Sport, unabhängig jetzt mal von der Sportart, immer um Emotionen. Das heißt, was ist das für ein Kerl? Kann ich mit dem mitfiebern? Ist das mein Held? Das zu bebildern hat schon mal dazu geführt, dass ich andere Kamerapositionen gewählt habe, auch beispielsweise für die Mannschaft, für den Trainer, für die Eltern und so weiter.
Was heißt eine andere Kameraposition?
Ja, zusätzlich Kameras eben zu nehmen, um diese Leute auch zu zeigen, während er springt. Also zumindest, um sie als Slow-Mo danach laufen zu lassen und so weiter, ist das eine. Und das andere ist, wenn etwas fliegen soll, dann ist es ja eigentlich immer über uns. Unter uns fliegt nichts entlang. Alles, was fliegt, fliegt über uns. Und da war eben der Versuch da, mit Kamerasystemen und Kamerapositionen zu arbeiten, die dem Zuschauer lange die Situation vermittelt, dass der Mensch auch tatsächlich fliegt. Nach der ersten Übertragung in Garmisch-Partenkirchen hat man uns also die Ohren schwer langgezogen in der Presse, aber ich bin da ganz beruhigt, weil mittlerweile ist das, was wir damals angefangen haben, halt auch Standard.
Haben Sie eigentlich eine Lieblingssportart, die Sie am liebsten in Bilder umsetzen?
Ach, Fußball ist schon immer großartig, ja. Also Fußball,
sagen Sie auch, weil Sie selber mal Fußball gespielt haben.
Ja, aber Fußball ist großartig. Ich finde Boxen großartig. Mir hat das Skispringen damals, die Jahre, wo ich es gemacht habe, großen Spaß gemacht. Wir hatten auch mal Volleyball, die WM in Berlin gemacht, was super Spaß gemacht hat, die zu produzieren. Ich muss einfach sagen, das Thema Sport als Ganzes ist einfach ein unheimlich weites Feld. Und wenn es darum geht, es auf den Schirm zu übertragen, muss man A, die Position für die Kameras finden, die das können, die das gut machen. Zum anderen aber auch sollte man Geschichten erzählen, Emotionen vermitteln. Und da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Manche wollen das gar nicht, die wollen nur den puren Sport. Die anderen sagen, nee, zu Hause auf der Couch will ich auch noch ein bisschen was anderes haben. Da
also
entscheidet
ein Fußballspiel
zum Schluss
ist ja pure Emotion. Ja,
ja, ist schon
wenn
so.
Wenn die Lilien spielen und gewinnen nicht, dann ist die Enttäuschung groß. Nein, ja. Lilien waren jetzt ein...
Nein, lustigerweise. Also ja, ich hatte den großen Spaß, die Lilien gegen Braunschweig zu übertragen. Und das ist natürlich schon irre, wenn sie in ihrer eigenen Stadt dann auch nochmal eine Mannschaft übertragen können. Dann hat es schon was, ja.
Ja, und das sind Emotionen pur.
Das sind immer Emotionen pur. Das ist aber bei allen Sportarten gleich. Ich glaube, niemand betreibt eine Sportart, zu der er sich nicht am Anfang emotional hingezogen gefühlt hat. Also keiner wird aus dem Kalkül heraus, weil er irgendwie als Tennisspieler Geld verdienen kann, mit 7 zum Tennisschläger greifen. Sondern es geht immer erst über die Begeisterung, über die Emotion, über den Spaß an der ganzen Nummer und verändert sich dann, wenn es dann eben funktioniert, in irgendeiner Leistungssituation. Muss es aber nicht.
Sie waren früher mal linker Außenverteidiger, oder? In Erhalgen oder wo?
In Erhalgen, der weltberühmte erste FCA, Fußballclub Erhalgen.
Da müssen wir aber dazu sagen, Herr Weiker, sonst wäre das unredlich, dass Erhalgen ein Stadtteil von Darmstadt ist.
Das ist richtig. Es hieß damals noch Darmstadt Erhalgen, heute heißt es Darmstadt und hat eine lustige Postleitzahl. Nee, da habe ich als Jugendlicher Fußball gespielt und auch noch später noch in der Amateur-Oberliga und dann noch in ein paar anderen Vereinen in der Gegend, in Großzimmern und in Funkstadt. Das waren die Stationen, ja, ganz wichtige, große Fußballstädte. Und bin dann, als es dann mit dem Job immer mehr wurde, dann ist es einfach nicht mehr möglich, Mannschaftssport zu machen und dann hat es dann langsam aufgehört.
Nun war Ihnen ja der Beruf des Fernsehregisseurs nicht in die Wiege gelegt worden, nehme ich mal an. Ihre Eltern wollten bestimmt, dass Sie was Vernünftiges lernen.
Alle Eltern wollen, dass man was Vernünftiges lernt. Die Frage ist nur, was ist was Vernünftiges? Ja. Eine schöne Frage. Nee, da muss ich sagen, da haben meine Eltern, die hätten sich sicherlich was anderes vorgestellt. Das hat aber auch etwas mit ihrem Erwartungshorizont zu tun. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass sie mich in der ganzen Zeit, ich war ein miserabler Schüler, nie in irgendeine Ecke gedrängt hätten oder mich in irgendeine Ecke gepusht hätten, sondern die haben mich schon sehr, sehr offen erzogen, was ich bin mittlerweile 57, zu dem Zeitpunkt nicht für normal gehalten habe in der Rückschau. Und diese Offenheit und dieses Rangehensweise hat mir dann, glaube ich, auch im Job gut geholfen. Also der Spruch meines Vaters war halt einfach, keine Angst vor großen Tieren, und das ist auch heute noch so. Und ich merke auch, wenn ich dann mit Leuten zu tun habe, den vermeintlich großen Tieren, dass die sehr gut damit klarkommen, dass man mit denen normal spricht und nicht gebückt auf sie zuläuft.
Hat für die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit eigentlich auch eine Rolle gespielt, dass Sie als sechsjähriges Kind überfahren worden sind und ganz lange im Krankenhaus gelegen haben?
Ich glaube schon, dass es so ist, weil ich schon jemand bin, der sehr viel mit sich selber ausmacht, der auch gut alleine klarkommt. Also wenn man quasi die ganze Zeit nur im Hotel übernachtet, in der Regel übers Jahr verteilt, muss man schon irgendwo auch so einen Charakter oder eine Persönlichkeit entwickelt haben, die damit gut klarkommt. Und ich tue das. Ich habe, glaube ich, die Gelassenheit, die habe ich, glaube ich, schon von da.
Also die Frage hat sich mir so gestellt und ich kann da viel mit anfangen.
Ja,
weil jemand, der 250, 260, 270 Tage im Schnitt im Jahr unterwegs ist und in Hotels übernachtet, das ist schon eine Menge. Der muss schon gut mit sich klarkommen.
Es ist schon sehr viel gewonnen, wenn Sie sich selber mögen, glaube ich. Da kann man schon viel mit anfangen. Und ich glaube auch, dass man schon gucken sollte bei aller Gesellschaft, die auf einen einprasselt und den Versuch macht, dir moralisch zu sagen, wo es eigentlich langgehen sollte. Man sollte es schon mal in allererster Linie sich selber recht machen. Und dann hat man auch die Kraft und auch den Willen, weil wenn ich ein Mauerblümchen bin und irgendwie alles blöd finde und irgendwie nie so genau weiß, wo es lang geht, was sollte ich jemand anderem abgeben können? Wenn ich aber irgendwie zufrieden bin mit dem, was ich mache, dann habe ich auch irgendwie was in meinem Rucksack, was ich jemand anderen lassen kann. Und ich habe für mich festgestellt, solange ich mit meinen Interessen niemandem auf die Füße trete und jemanden anderen einschränke, dann ist das in Ordnung.
Was schauen Sie eigentlich selber gerne im Fernsehen, Volker Weiker?
Gut, ich bin ein klassischer Nachrichtengucker natürlich nach wie vor und ärgere mich immer noch, dass mir nach einer Minute einer sagt, ich soll doch ins Netz gehen, weil da gibt es mehr Info. Finde ich übrigens völlig falsche Vorgehensweise.
Wie wäre die richtige?
Ich bin ja erwachsen genug und weiß, dass es Internet gibt und ich weiß auch, dass ich es anmachen kann. Aber ich habe mich in dem Moment bewusst für das Fernsehen entschieden und da muss mir niemand sagen, dass es woanders schöner ist.
Und zwar ständig.
Ständig hatte ich für einen ganz, ganz großen Fehler. Aber so ist es eben. Da man aber nicht genau weiß, was da auf einem zukommt, immer noch nicht, wie ich persönlich glaube, herrscht die Angst vor, irgendwie einen Zug zu verpassen. Also weist man immer wieder drauf hin. Nee, was ich noch gucke, da ich ja sonntags meistens ja auch mache, gucke ich mit der Mannschaft immer den Tatort, zumindest bis kurz vor Schluss.
Und dann flitzen. Sie leisten sich sozusagen als Arbeitsvorbereitung
den Tatort. Nein, wir machen natürlich vorher eine ganz gewissenhafte und dafür bin ich bekannt, akribische Probe. Nee, wir setzen uns dahin, wir gucken uns das kurz an, was da auf uns zukommt, dann gehen wir gemeinsam essen und gucken uns immer den Tatort an und dann flitze ich.
Der probt ist feige,
so ist
der Spruch von Volker Weike.
Ob er von mir ist, weiß ich nicht, aber ich kann ihn zumindest bis zum gewissen Teil unterschreiben. Ist natürlich so ohne Beisatz Quatsch, aber um nochmal zum Tatort zu kommen, dann gucken wir immer Tatort. Und,
oder auch Polizeiruf.
Oder auch Polizeiruf und flitzen dann die Kamerakollegen und die Kollegen, die im Studio sind, ins Studio. Das ist so gegen 21:30 der Fall. Und ich in die Regie. Dort habe ich aber den großen Vorteil, dass ich über den Kopfhörer nochmal das ARD-Programm, sprich also den Rest des Tatorts, nicht nur sehen, sondern auch hören kann. Und souffliere sozusagen der anderen Mannschaft, was da gerade zu Ende geht.
Sehr gut. Wobei Ihre Lieblingsmannschaft Tatort?
Meine Lieblingsmannschaft Tatort, boah. Ich finde die Kieler sehr, sehr gut. Ich fand die Kölner lange toll. Den letzten Kölner Tatort fand ich eine Katastrophe. Gut, die Münsterer finden alle gut, viele gut, die sind auch lustig. Die Tatorte haben für mich so ein bisschen nachgelassen, finde ich. Aber das ist auch alles Geschmackssache. Mhm. Ich habe jetzt zufälligerweise beim ZDF eine wunderbare Nummer entdeckt, die heißt The Team. Kann man in der Mediathek gucken. Großartig produzierte Serie mit 3 Nationen, Belgien, Dänemark, Deutschland, die zusammen ermitteln. Toll gemacht, durch Zufall draufgestoßen. Das würde ich mir manchmal auch im richtigen Fernsehen wünschen.
Sie waren auch Regisseur für Wetten, dass. Können Sie die Kritik an Markus Lanz nachvollziehen?
Menschen, die so im On stehen und Moderatoren im Speziellen polarisieren. Auch Thomas Gottschalk hat polarisiert, auch Frank Elstner hat vorher polarisiert. Ein Schiedsrichter polarisiert. Das heißt, man kann es nicht jedem recht machen. Was den Blick auf das Fernsehen und das Fernsehenmachen verändert hat, ist die Möglichkeit, im Netz über irgendjemanden herzupesten. Und dieses Netz verselbstständigt sich hinein dann in das tägliche Leben. Ich habe das schon ein paar Mal auch an anderer Stelle gesagt. Die Situation ist die, dass die Jungs sich schon freuen. Also wir könnten, wenn sie noch ihre Familie zusammennehmen und ich noch ein paar Leute finde, dann können wir unter Pseudonym jede beliebige Sendung im deutschen Fernsehen niedermachen. Das schaffen wir, weil das einfach wahrgenommen wird. Und ich finde das halt eben den falschen Umgang. Ich finde, wir müssen eine Ethik entwickeln. Wir können uns gern mit Kritik auseinandersetzen. Aber in dem Moment, wo es darum geht, den anderen polemisch, persönlich fertig zu machen und das Ganze unter Pseudonym, das geht nicht. Wer unter Pseudonym schreibt, wird nicht wahrgenommen, der taucht überhaupt nicht im Netz auf. Das ist das, was passieren müsste. Und der Markus hat da so viel aushalten müssen. Ich habe da größten Respekt vor dem, was er ausgehalten hat. Klar kann man sagen, man kann es besser moderieren. Ja, man kann es aber auch schlechter moderieren. Er hat es so moderiert, wie er das kann. Er ist ein sehr guter Talker. Er ist vielleicht nicht der größte Showman im deutschen Fernsehen. Aber dafür war der Thomas ein großer Showman und ein schlechter Talker. Und die, die geschrieben haben, Thomas, verlass uns nicht, waren die ersten, die ihn dann in der ARD-Sendung, die er da gemacht hat, in seinem Talkformat am Vorabend niedergerockt haben. Also es geht sehr viel darum, polemisch die Leute ja anzugehen, anzugreifen. Und das ist etwas, was mittlerweile so stark überhand nimmt. Also das Mobbing betrifft nicht nur die Kinder auf dem Schulhof, sondern es betrifft dann halt auch ganz im Speziellen die, die sich da ins Rampenlicht stellen.
Volker Weiker, Sie sind nicht nur für Katastrophensport und Show verantwortlich, sondern auch für Kanzlerduelle. Was daran anders ist und wie Sie die Kandidaten in Szene setzen, darüber sprechen wir gleich, denn Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht. Wir hören ein Stück von J.J. Cale. Nämlich welches?
Gute Frage.
Cajun Moon.
Cajun Moon habe ich ausgesucht, genau. Ich war mir nicht ganz sicher, welches. Cajun Moon war zum Schluss die letzte Wahl.
Warum das Stück?
Hören Sie sich's an.
What have you done? Cajun Moon.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur mit Volker Weiker, dem Kanzlerweichzeichner. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Volker Weiker, Sie sind für spannende Fernsehübertragungen bekannt. Sie haben die sogenannten Kanzlerduelle mit Edmund Stoiber und Gerhard Schröder in Szene gesetzt. Auch das mit Angela Merkel und Gerhard Schröder. Und Sie haben den Blick bestimmt auf Angela Merkel und Peer Steinbrück. Setzen Sie hier auch auf Emotionen?
Das ist hier nicht möglich, weil die Menschen, die auftauchen, viel zu kontrolliert sind in ihrem Auftauchen. Man muss einfach Folgendes sehen. Ich halte die Kanzlerduelle weder optisch noch inhaltlich für den Megahammer. Aber, und deswegen halte ich sie nach wie vor für wichtig und auch richtig, dass sie stattfinden und auch, ich hoffe, auch in Zukunft stattfinden, durch die Tatsache, dass man sich dazu entschlossen hat, auf allen vier großen Sendern das gleichzeitig auszustrahlen. Das erste war ja quasi erst bei RTL und Sat.1 und eine Woche später bei ARD und ZDF.
Das war 2002, ne?
Das war Stoiber, Schröder und Merkel, Steinbrück und auch Schröder, Merkel, die danach kamen, die waren ja dann gleichzeitig auf allen vier Programmen zu sehen. Was bedeutet, die Fernsehnation kann im Großen und Ganzen nicht ausweichen, sondern muss sich einfach mal anderthalb Stunden mit Politik auseinandersetzen. Das tun sie an dem Tag, weil die Quoten zusammengerechnet da ja auch relativ gut sind. Ich erwarte nie, dass da plötzlich jemand ein neues Argument platziert, was wir vorher noch nicht gehört hätten. Das funktioniert ganz einfach, dass man sagt, okay, wir haben Themenbereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Da liegen die Fragen, die man stellt, wahrscheinlich auf der Hand. Es wird nie so sein, dass plötzlich eine Frage auftaucht. Also Raab hat ja da mal das letzte Mal ein bisschen flapsig das Ganze gemacht. Mir hat das ganz gut gefallen.
Der ist ja eingekauft worden, um das Ganze nicht so steif zu machen, vermute ich mal, sondern um da mal ein bisschen dynamischen Zug reinzubringen, so mal ein bisschen was Moderneres, stelle ich mir vor. Hat jemand gedacht? Ich weiß es nicht.
Es kann sein, dass Sie sich das vorstellen, dass das so jemand gedacht hat, aber wenn zu diesem Zeitpunkt Sat.1 noch eine voll funktionsfähige Nachrichtenredaktion gehabt hätte mit einem dazugehörigen Anchor, wäre der wahrscheinlich auch da aufgelaufen. Nur zu diesem Zeitpunkt gab es den da nicht mehr.
Ja, das ist sowieso ja spannend. Es sind ja mehrere Fernsehsender. Wer hat denn da den Hut auf? Sagt die ARD, haha, wir sind aber die mächtigste Sendeanstalt? Weil die müssen ja irgendwie das verteilen.
Die haben das folgendermaßen verteilt. Ein Sender kümmert sich um die Logistik, der andere Sender kümmert sich um die komplette Pressearbeit. Der nächste Sender kümmert sich komplett um die Technik. Also man hat es schon untereinander eben aufgeteilt. Die Moderatoren, die da im Studio sind, setzen sich mehrmals zusammen und gehen eben die Fragenkomplexe durch und sagen, wer macht was. Und man versucht natürlich, da alle gleichzeitig zu Wort kommen zu lassen. Ja. Also nicht gleichzeitig, aber zumindest in gleicher Wortlänge. Das funktioniert nicht immer. Mittlerweile ist das auch alles nicht mehr so korsettiert, wie es mal war. Es ist jetzt schon, selbst nach viermal, schon festgefahren, muss man einfach fast so sagen. Am Anfang ging es darum, und lustigerweise, um beim Lokalkolorit zu bleiben, hat das der Kollege Spreng,
Michael Spreng,
lustigerweise, wo ist der Mann geboren? Natürlich in Darmstadt.
Ja, selbstverständlich. Wichtig.
Und der wusste ganz einfach, dass Stoiber medial nicht der Showman war wie Schröder.
Aber das wusste doch die ganze Republik.
Richtig, aber deswegen hat er natürlich versucht, dem Kollegen, dem ganzen Kanzlerduell, ein so starkes Korsett aufzusetzen, sodass der Schröder so korsettiert war und nicht sich hat irgendwie groß bewegen und hat ausbrechen können. Das war das erklärte Ziel, ihm keine Plattform zu bieten. Und da man zu dem Zeitpunkt sehr froh war, überhaupt ein Kanzlerduell zu haben, ARD und ZDF, RTL und Sat.1, hat man da halt viele Zugeständnisse gemacht. Man wollte das Duell immer schon früher haben, aber zu Kohls Zeiten war das aufgrund der FDP nicht möglich, weil die, so erzählt man es sich, damals gesagt hat, Moment mal, ohne uns gibt es das ja gar nicht. Also wollen wir da auch am Tisch sitzen, und dann hat es irgendwie nie so richtig funktioniert. Man hat dann geglaubt, man müsse es genauso machen, wie es die Amerikaner machen, glaube ich persönlich nicht. Aber man hätte auch viele Regeln weglassen können, weil am Ende des Tages stellt sich immer wieder raus, sind doch alle mehr oder weniger gleich lang zu Wort gekommen. Ob jetzt einer in 90 Minuten eine Minute mehr oder weniger spricht als der andere, ist, glaube ich, am Ende des Tages nicht wahlentscheidend. Entscheidend ist, dass sich die Leute mit Politik auseinandersetzen. Und dafür ist das Kanzlerduell eminent wichtig.
Aber Herr Walker, Sie sind derjenige, der für die Bilder verantwortlich ist. Das heißt, Sie müssen jeden der beiden gleich lang und gleich schön ins Bild setzen.
Gleich schön und gleich lang, jawohl. Das ist mir aber auch gelungen. Das ist gar nicht so kompliziert. Ja, man kann das schon hinkriegen. Der Punkt ist, wenn man vorher eine Absprache macht, dann finde ich, sollte man sich auch auf alle Fälle daran halten. Ich kann also jetzt nicht zwischendrin irgendwas anderes machen. Und wenn man sich auf Bildgrößen, also wie groß gehe ich auf den Kopf oder auf das Gesicht zu, wenn man sich vorher da verabredet hat.
Und was die Halskette, man da tut. Die Halskette.
Die Schlandkette, ja, die war natürlich, das ist ein Wahnsinn. Ja, also es war ja modisch schon der absolute Hammer, was man da gesehen hat. Die Damen haben eine Kette, die Jungs in Schlips. Lustig war, bei dem ersten Kanzlerduell kamen die beiden hintereinander ins Studio. Erst der Schröder, der kam gerade von der Elbflut, ging kurz ins Studio.
In Gummistiefeln.
Naja, Gummistiefel hatte keiner mehr an, war also auch schon eigentlich fertig. Kurz angeguckt, wo stehe ich hier, was mache ich da, blub, blub, blub. Sehr hemdsärmlich, sage ich mal. Danach kam Stoiber, eher etwas gesetzter, und sagte, und, was
bin
meinst
ich schön?
Du? Wie sieht's aus? Habe ich eine gute Krawatte an? Sag ich, ja, die Krawatte ist super. Der Schröder hat dieselbe. Und es war tatsächlich so, sie hatten beide dieselbe Krawatte an, und dann wurde dann noch schnell irgendwie eine andere geholt. Das aber wird alles wurde geplant. Ich weiß, dass sie, speziell Stoiber, die hatten das Studio nicht direkt nachgebaut, aber die Situation, und haben tatsächlich geübt. Also das weiß ich, dass man das gemacht hat, und man war der Meinung, man holt da die richtigen, die letzten Prozentpunkte raus. Ich glaube es nicht. Ich glaube aber, dass es gut ist, dass es das Duell gibt. Ja.
Kann das Fernsehen Wahlen entscheiden?
Das Fernsehen kann Wahlen entscheiden, gar keine Frage, aber nicht beim Kanzlerduell. Mhm.
Aber insgesamt schon.
Insgesamt sind die Medien in der Lage, die Dinge sicherlich zu richten, gar keine Frage.
Wenn Sie den Blick auf unsere Politiker werfen, wenn auch den ganz professionellen Blick, was wünschen Sie sich, Volker Weiker?
Ich glaube, eigentlich das, was wir uns alle wünschen irgendwie insgeheim. Sie wollen eigentlich Menschen mit einer Haltung sehen. Sie wollen eigentlich wissen, was ist das für ein Mensch? Was ist das für eine Person? Was ist das für eine Frau? Was ist das für ein Mann? Und manchmal ist es vielleicht auch ganz lustig zu wissen, was hört denn eigentlich Angela Merkel für eine Musik? Weiß kein Mensch. Was liest die für ein Buch? Liest die Krimis? Liest die, was macht die Dame, wenn sie überhaupt Zeit dafür hat? Bei dem Pensum, was so die letzten Wochen anstand, muss man echt den Hut ziehen. Ich glaube einfach, diesen Versuch, diese Politiker nur als Politiker wahrzunehmen und diese ganze menschliche Komponente auszuschalten, halte ich für vollkommen verkehrt. Wenn der einen Hund hat, ja, so what, wo ist das Problem? Ja,
aber zum Beispiel Per Steinbrück ist ein Typ, der war ein Typ.
Ja.
Der ist so lange geschliffen worden.
Na, das glaube ich nicht so ganz. Ich glaube, dass man sicherlich, wenn man vom 10-Meter-Turm springt, die ersten Meter hurtiger die Leiter hinaufläuft als die letzten. Und wenn man sich dann vorne der Kante nähert, wird es nochmal ganz anders. Ich glaube schon, dass das nochmal die Situation verändert hat. Ich glaube, dass ihm die Tatsache, dass ihm die Häme so ein bisschen entgegengeschlagen ist bei dem einen oder anderen Interview, was er gegeben hat, bei der Situation mit der Süddeutschen. Das wurde alles
mit den
dann,
Bildern.
Ja, mit den Bildern. Es wurde alles dann in eine ganz bestimmte Ecke gedrängt. Ja. Die Leute wollen, sie wollen ja immer das vollmilchgebende Wollschwein. Und das gibt's halt auch nicht in der Politik. Ich glaube einfach, man muss die Bereitschaft haben zu sagen, okay, die machen das jetzt mal. Und ich würde mir halt wünschen, dass sie auch machen und halt nicht aus politischem Stuhlerhalt sich immer an demselbigen festhalten und die Sachen lange irgendwie dahin gezogen werden und dass die Entwicklung in einem Land einfach stagniert, ob das auf Länder- oder auf Bundesebene ist. Und solange wir eben die Situation haben, dass wir eigentlich fast immer Wahlkampf haben, also entweder für einen Bund oder Länderwahlkampf, wird es sich immer gegenseitig beeinflussen. Und es wird im Bund nichts entschieden, wenn es im Endeffekt für eine Wahl im Saarland gerade eine Schwierigkeit darstellen könnte. Und das macht es, finde ich, ein bisschen sehr zäh.
Sie sind seit vielen Jahren auch Professor für Live-Regie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Was tun Sie dort?
Ich versuche, den Studenten beizubringen, wie ich es schaffe, meine Idee so zu kommunizieren, dass ich die mit einem Team im Studio umsetzen kann. Wenn Sie an eine Kunsthochschule gehen, es gibt ja viele, die sozusagen sich mit Medienkunst beschäftigen, die kommen nicht ganz so häufig bei mir in die Seminare, aber die meisten kommen dahin, weil sie Spielfilmregisseure werden wollen oder Dokumentaristen oder Reportagen machen wollen. Und Live-Regie ist ein Feld, in dem Sie für all diese Sachen unheimlich viel lernen können. Routine im positiven Sinne. Zu lernen, zu kommunizieren, zu lernen, sich auszudrücken, auch zu lernen, zu sagen, was man will, wie das Bild aussehen soll, wie das beleuchtet ist. Einfach zu formulieren, was man da macht. Und ganz anders als beim Film, wo der Film, nachdem er gedreht wurde, mit jeder Situation x-mal in verschiedenen Einstellungen am Schnittplatz entsteht und auch das Timing in der Regel am Schnittplatz entsteht in einem langen Prozess, entsteht eine Live-Sendung in dem Moment. Das heißt, wenn wir, meistens ist Mittwoch Seminar, mit einer Live-Regie-Übung, wo wir in so einem Art Zirkeltraining immer wieder im Kreislauf jeder an einem Tag was anderes macht, gehen die danach mit einem Band oder mit einer Disc aus dem Seminar raus, wo ihre Sendung, die sie gemacht haben, drauf ist. Eine ganz andere Situation, als lange einen Film vorzubereiten, den Kurzfilm dann zu drehen, die Entwicklung abzuwarten und so weiter. Gut, mittlerweile machen wir auch viel auf Elektronik, aber früher haben wir auch sehr viel Film gehabt. Das ist ein ganz anderer Prozess. Aber ich glaube, dass der Prozess des Fernsehmachens den Leuten beim Filmemachen später extrem helfen wird, sich durch diese Drehsituation durchzuhangeln und auch abzuwägen, auch zu begreifen, wie funktioniert so eine Gruppe, wie ist sozusagen dieser Flow in der Gruppe, wie hole ich die wieder ab, wie bringe ich die wieder zusammen, dass das im Endeffekt eine Einheit gibt. Und es ist bei People's Business immer das große Problem. Sie müssen halt eine Mannschaft zusammenkriegen und die muss sie auch akzeptieren. Nicht in einem tyrannischen Sinne, sondern in einem, wo sie sagen, okay, der Typ hat eine Haltung, der will was ganz Bestimmtes. Das macht er uns klar und das macht Spaß, das mit dem zu machen.
Können Sie sich vorstellen, Volker Weiker, mal etwas anderes zu machen, als draufzuhalten und uns schöne Fernsehbilder zu zeigen?
Ach, draufhalten ist vielleicht ist ein salopp schöner Ausdruck, aber wir halten ja nicht nur drauf, sondern wir suchen ja auch das Bild. Und sehr viele Bilder springen ja nicht einfach so in die Kamera. Das darf man ja nicht glauben. Da sind wir wieder beim umgefallenen Tor, ja. Die sind ja nicht vor die Kamera gerannt, sondern wir haben sie eben gesucht. Und die Art und Weise, wie man sie dann fotografiert, respektive aneinander geschnitten hat, hat ja erst die Situation dieser Komik ergeben. Draufhalten ist so ein bisschen profan, ja. Ich bin auch, wer redet, ist im Bild. Ja, das sind alles so Sätze, die für mich so nicht gelten, weil ich A, nicht einfach nur draufhalte oder draufhalten lasse, weil ich mache ja keine Kamera. Und zum anderen beispielsweise in Talkformaten einfach versuche, durch die Bilder zu gewichten, durch die Umschnitte zu gewichten, den Moderator in der Regel ganz anders in Szene setzen als den Gast oder die Gäste. Und von daher draufhalten, ja. Klar, halten wir drauf, aber schön.
Also an der Kamera sind Sie nicht. Sie führen Regie, das heißt, Sie geben die Kommandos.
Ja.
Kann man das so sagen?
Das ist so. Ich habe auch als Kameraassi immer angefangen. Ich habe Fotografie und im Nebenfach Film studiert. Habe auch als Kameraassi immer angefangen beim Film während des Studiums. Aber ich kam durch Zufall relativ schnell zum Fernsehen dann. Und das war etwas, was ich erstmal so gar nicht wollte. Ich habe mich eher beim Film gesehen, war da auch ursprünglich. Und kam dann durch die Situation Entstehung Dreisat in Mainz dann zum Fernsehen und habe da dann relativ schnell auch gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass es gut ist. Und war eigentlich schon fast wieder auf dem Absprung, weil ich wollte in die Regie oder an die Kamera, beides wollte man mich ursprünglich erstmal nicht machen lassen. Und dann war ich denen auch noch viel zu jung, 26, 27, das war für die kein Alter, dass man sowas machen darf, also Kamera schon, aber jetzt nicht Regie. Und dann hatte ich ein Angebot, dort in die Produktion zu gehen, festangestellt abgelehnt, was man nicht verstanden hat. Lebensstellung, öffentlich-rechtlich, was glaubst du, was da noch kommt? Aber ich habe mich dann dafür entschlossen, dann doch zu sagen, nee, ich will lieber hinter die Kamera und nicht hinter den Schreibtisch in der Produktion. Und das hat sich als richtig herausgestellt. Dann hat man mir die Chance da gegeben und dann war halt die Dynamik, die Entwicklung des Privatfernsehens dann genommen hat, halt dann einfach, da war ich halt zufällig in dem Alter und an der Position, dass es eben mich mitgenommen hat am Anfang und dann über die Zeit dann auch mir die Möglichkeit gegeben hat, mich in unheimlich vielen unterschiedlichen Genres auszuprobieren, zu versuchen und das ist heute noch so.
Womit schalten Sie ab?
Oh, ich lese viel. Ich gucke mittlerweile auch relativ viel Mediathek, habe ich festgestellt seit neuestem. Das ist so eine ganz neue Nummer. Ich esse gern gut, ja. Trinke auch gerne einen ordentlichen Wein, rauche, wenn es denn mal irgendwo überhaupt noch geht, auch gern mal eine Zigarre. Aber der Punkt ist, ich habe für mich gelernt, wenn ich aus dem Studio rausgehe, den Weg bis zur eigenen Haustür oder bis zur Hotelzimmertür dafür zu nutzen, den Tag zu verarbeiten und dem Moment, wo ich durch die Tür durch bin, dann mache ich die zu und dann schaffe ich das auch, dass es das dann war für den Tag. Das heißt nicht, dass es vielleicht am nächsten Tag wieder aufgeht, das Kästchen der Pandora, aber für den Moment kann ich es auch gut zumachen.
Wir sind gespannt, was wir von Ihnen noch hören werden. Bevor wir jetzt noch eine Musik hören, muss ich mich leider von Ihnen verabschieden, Volker Weiker. Danke für dieses gute Gespräch. Was mir und hoffentlich auch den Hörerinnen und Hörern eine bildhafte andere Welt eröffnet hat. Danke auch den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Und Sie haben noch eine Musik ausgewählt, nämlich von Miles Davis.
Time After Time. Ja, ich wollte eigentlich Van Morrison auswählen, aber der wäre zu lang gewesen. Deswegen habe ich mich für Miles Davis entschieden.
Aber diese Musik ist auch sehr schön und ja. Diese Musik hören wir jetzt. Und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Andrea Seeger.